Jotenkin.
Ja. Lass uns erstmal eine Bibelstelle lesen, dann fange ich an. Matthäus 22, die Verse 34 bis 40. Ich lese euch die Stelle vor. Als die Pharisäer hörten, wie Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, dachten sie sich eine neue Frage aus, um ihm eine Falle zu stellen. Ein Gesetzeslehrer fragte ihn: Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Diese Begebenheit hat mich ein wenig an meine Schulzeit erinnert. Da haben wir auch Pläne geschmiedet, bevor unser Lehrer in den Raum kam. Es stand eine Klassenarbeit an, es waren so viele Themen und wir wussten, es kommt nicht alles dran. Aber wir wussten auch nicht, was genau abgefragt wird. Also überlegten wir uns, wie wir unseren Lehrer diese Informationen entlocken konnten. Freiwillig würde er uns diese Informationen nicht geben. Wir überlegten uns, wie wir ihn am besten die Frage stellen können, damit er uns verraten würde, was denn eigentlich genau in der Klassenarbeit vorkommt, damit wir uns gezielter vorbereiten können. Oder besser gesagt, damit wir faul sein können und uns nur darauf vorbereiten, was abgefragt wird. Und einer stellte ihm dann die entscheidende Frage und unser Lehrer zählte plötzlich die Themen auf. Innerlich war die Freude groß, denn es klappte. Bis wir irgendwann merkten, er hört ja gar nicht mehr auf. Er zählte einfach alle Themen auf. Er hat uns durchschaut und wir mussten uns auf alles gefasst machen und vorbereitet sein. Und manchmal, wenn wir damals einfach keine Lust hatten auf den Unterricht, berieten wir uns vorher, mit welchen Fragen wir den Lehrer vom Unterrichten abbringen könnten. Es entstand dann eine Diskussion, die dann die vollen 45 Minuten abdeckte, was nicht mit dem Unterrichtsstoff zu tun hatte. Und hier hatten wir auch mal ab und zu Erfolg. In der Bibelstelle, die wir gelesen haben, sehen wir, wie eine Gruppe von Menschen versucht, Jesus eine Falle zu stellen. Und interessant ist bereits der erste Vers. Als die Pharisäer hörten, wie Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, dachten sie sich eine neue Frage aus, um ihm eine Falle zu stellen. Pharisäer und Sadduzäer, das sind zwei Gruppen mit unterschiedlichen Interessen. Man könnte auch von zwei Parteien reden, die sich nichts schenken. Aber das Anliegen, Jesus zu Fall zu bringen, scheint diese Gruppe zu einen. Zwei Fragen hatte man Jesus zuvor schon gestellt. Einmal die Frage nach der Steuer und dann die Frage, welches Gesetz in einer bestimmten Konstellation greifen würde im Falle einer Auferstehung einer Verstorbenen, einer verwitweten Toten. Beide Fragen hat Jesus so beantwortet, dass ihm im Nachhinein nicht vorwerfen konnten. Was ja der eigentliche Plan hinter den Fragen war. Aber sie geben nicht auf. Nachdem die Sadduzäer es versucht haben, kommen die Pharisäer und stellen ihm noch eine Frage, die dritte Frage. Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Das Gesetz Gottes war hier für die Fragenden ein Regelwerk aus 613 einzelnen Gesetzen, darunter auch die 10 Gebote, in ihrer Gesamtheit auch Mitzvot genannt. Und aufgeteilt in 365 Verboten und 248 Geboten. Und ihr Plan ist es, dass Jesus sich jetzt für eines dieser Gesetze ausspricht, damit sie ihm vorwerfen können, dass er bestimmte Gesetze nicht für wichtig hält. Und die Antwort von Jesus auf diese Frage ist: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Jesus entscheidet sich nicht für ein Gesetz. Er zählt alle Gesetze auf, wie damals mein Lehrer alle Themen aufgezählt hat. Aber Jesus ist noch schlauer als mein Lehrer. Er zählt nicht alle Gesetze in einer langen Rede auf, aber er tut es trotzdem, indem er alle Gesetze in zwei Gesetze vereint. Und eins davon ist, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Was bedeutet das eigentlich, Gott mit seinem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele, mit dem ganzen Verstand und mit ganzer Kraft zu lieben? Herz, Seele, Verstand, Kraft. Stell dir vor, du gehst zu deinem Partner oder zur Partnerin und sagst dir rund um die Uhr, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Wenn man erst gerade zusammengekommen ist, kommt das vielleicht noch gut an. Oder wenn man zusammenkommen möchte, ist es gut, das mal auszusprechen, damit es überhaupt zu einer Beziehung kommen kann. Aber wenn die Beziehung dann schon mehrere Jahre existiert, ist mehr nötig, als immer nur zu sagen, ich liebe dich. Klar ist es wichtig, das auch mal wieder auszusprechen, aber je reifer die Beziehung wird, desto mehr wird klar, Liebe drückt sich nicht nur dadurch aus, dass man es ständig sagt, Liebe drückt sich auch in unserem Handeln aus. Und das ist das, was Jesus hier aufzeigt. Liebe lässt sich durch unser Herz, unsere Seele, unseren Verstand und unsere Kraft ausdrücken. Herz, Seele, Verstand, Kraft. Und auf diese vier möchte ich heute eingehen. Ich möchte euch heute durch diese vier Arten, wie wir Gott lieben können, mit dem Herz, mit unserer Seele, mit unserem Verstand und mit unserer Kraft, einige Gedanken mitgeben, mit denen wir unseren aktuellen Zustand überprüfen können und auch schauen können, wo wir uns gerade im Leben befinden. Es sind nicht nur vier verschiedene Arten, Gott zu lieben. Ich sehe hierin sogar eine Wegbeschreibung zu Gott, aber dazu später noch mehr. Erstens, Gott lieben mit ganzem Herzen. Wenn in der Bibel die Rede vom Herzen ist, ist damit unsere innerste Haltung gemeint. In Sprüche 4, Vers 23 lesen wir, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Warum ist es so wichtig, dass wir unser Herz behüten? Die Antwort auf diese Frage finden wir in Matthäus 12, Vers 35. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Was der Mensch in sich lässt, das kommt irgendwann auch raus. Die Einflüsse, mit der wir unser Innerstes befüllen, die kommen über den Mund, unsere Hände, unsere Füße, also über unser Handeln, irgendwann heraus. Gott zu lieben fängt also nicht erst bei der Gelegenheit an, in der wir etwas aktiv für ihn tun können, sondern schon vorher. Es fängt bereits mit der Art und Weise, wie wir leben und mit was wir unserem Herz füllen an. Es fängt bereits damit an, was wir in unserem Alltag tun. Die Frage, wer sind meine Freunde? Was mache ich, wenn in meiner Gegenwart gelästert wird? Was macht das mit mir, wenn ich den ganzen Tag nur gewaltverherrlichende Musik höre oder wenn ich mir Inhalte im Fernsehen anschaue, die nicht biblisch sind? Was macht das mit mir, wenn ich mich immer nur von negativ denkenden Menschen umgebe? Was für eine Persönlichkeit werde ich dann? Was kommt dann irgendwann aus mir selbst heraus? Was passiert, wenn ich die negativen Dinge, die andere über mich aussprechen, mir zu Herzen nehme und mich diesen Gedanken hingebe? Was kommt dann irgendwann aus mir heraus? Welche Früchte bringt das hervor? Was wir in uns lassen, das kommt auch irgendwann heraus. Liebe Gott vom ganzen Herzen, indem du dein Herz, also dein tiefstes Inneres, mit Gottes Werten füllst. Lies die Bibel, beschäftige dich mit seinem Wort. Das bedeutet es, Gott vom Herzen zu lieben, sich selbst mit Gottes guten Gedanken zu füllen. Es ist etwas, was wir aktiv tun müssen. Wenn der Heilige Geist dir jetzt aufzeigt, was da in dir ist, was nicht in dein Herz gehört, dann gibt es zwei Dinge, wie du das rausbekommst. Erstens, verleugne es. Sage Nein zu dem Negativen. Dieses oder jenes soll mein Herz nicht mehr ausfüllen. Bringe es als Gebet vor Gott. Zweitens, fang an, das Gute in dein Herz aufzunehmen. Dann wird das Schlechte weichen. Da, wo Gottes Licht hineinscheint, da wird die Dunkelheit weichen müssen. Bewahre deine Augen und deine Ohren. Durch sie fütterst du dein Herz. Durch sie fütterst du dein innerstes Ich. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen. Zweitens, Gott lieben mit ganzer Seele. In 1. Mose 2, Vers 7 lesen wir etwas Interessantes zur Seele. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Diese Erkenntnis ist insoweit interessant, um zu verstehen, was die Seele eigentlich ist. Der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Der Körper von Gott persönlich geformt, der Geist durch seinen persönlichen Atem eingehaucht und die Seele durch diese beiden Handlungen entstanden. Die Seele bildet unser Ich, also unser Ego ab, unseren Verstand, unsere Gedanken. Es ist unsere Persönlichkeit. Es drückt unseren Willen aus, unseren freien Willen. Den freien Willen, mit dem wir sogar diesen Gott, der uns geformt hat und den Geist des Lebens in uns eingehaucht und überhaupt uns zu einem jemanden werden ließ, ablehnen können. Ich hatte euch gesagt, dass wir in unser Herz, was wir in unser Herz lassen, das muss irgendwann mal auch raus. Wenn wir Gutes in uns lassen, dann kommt Gutes raus. Wenn wir Böses in uns lassen, dann kommt Böses raus. Unsere Seele ist das, was über unseren Körper sichtbar werden lässt, was wir in unserem Herzen aufgenommen haben. Unser Ich, also unsere Seele, drückt sich durch unsere Seele über unseren Körper aus. Über unseren Mund, was wir aussprechen. Über unsere Hand, was wir tun. Über unsere Füße, wo wir hingehen und mit wem wir Zeit verbringen. Ihr merkt also, wie wichtig es ist, dass wir unser Herz bewahren, wie es die Bibel uns beibringt. Es formt unseren Charakter. Je mehr Gutes in dir ist, desto leichter wird es dir fallen, folgendes Gebot zu befolgen. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, was wir auch jetzt gerade getan haben. Das ist die Art und Weise, wie wir unseren Gott mit unserer Seele lieben können. Wir können ihn mit ganzer Seele lieben, indem wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, wie viel Gutes Gott in unserem Leben getan hat. Und das ist einfacher als gedacht. Allein, dass wir heute früh aufstehen durften und diesen Tag erleben dürfen, ist es schon wert, Gott mit ganzer Seele zu lieben, indem wir ihn besingen, ihn loben und preisen. Amen. Liebe Gott mit ganzer Seele. Drittens, Gott lieben mit ganzem Verstand. Lass uns zu diesem Punkt eine Bibelstelle lesen. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Auf der einen Seite sollen wir Gott mit unserem Verstand lieben, aber auf der anderen Seite lesen wir, wir sollen uns nicht auf unseren Verstand verlassen. Es klingt widersprüchlich, aber ist es nicht. Es lehrt uns etwas Wichtiges. Es ist nicht leicht für uns in allen Lebenslagen das Handeln von Gott zu verstehen. Wir haben heute zum Beispiel ein Zeugnis gehört von Thomas. Er hat so vieles getan, du hast so vieles erzählt, aber es ist nicht angekommen. Und da ist es manchmal nicht leicht für uns, das Handeln von Gott zu verstehen. Es gibt für alles, was wir haben in unserem Leben an Problemen, eine Antwort in seinem Wort. Aber nicht alles verstehen wir sofort. Das weiß Gott und deshalb lesen wir in der Bibel auch, so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jesaja 55, 9. Und an einer anderen Stelle lesen wir, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebräer 11, Vers 1. Gott mit meinem Verstand zu lieben, bedeutet für mich, auch dann auf ihn zu setzen und auf ihn zu hoffen, wenn ich gerade im freien Fall bin und nichts mehr in meiner Hand liegt. Das hängt wiederum auch mit unserem Herzen zusammen. Welche Gedanken lassen wir zu, wenn wir in solch einer Situation sind? Denken wir negativ oder rufen wir uns immer wieder vor Augen, dass Gott alles unter Kontrolle hat? Weil er ein Gott ist, auf den man sich verlassen kann. Weil er ein Gott ist, der seine Zusagen einhält. Er ist derselbe gestern, heute und morgen. Gott zu lieben mit unserem ganzen Verstand bedeutet, die Hoffnung weiterhin auf ihn zu setzen, wenn wir gerade nicht alles mit unserem Verstand begreifen können. Liebe Gott mit deinem ganzen Verstand. Viertens, Gott lieben mit ganzer Kraft. Kann man die Stärke oder die Kraft messen, mit der wir Gott lieben? Gibt es eine Maschine dafür? Das Gute ist, das Wort legt sich selbst aus. Ich muss nicht groß auf die Suche nach einer Maschine machen oder im Fitnessstudio schauen, wie viel ich drücken kann. Ich schaue in meiner Bibel nach und lese, was Gott sagt. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und Paulus sagt darauf in demselben Vers, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein, dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. 2. Korinther 12, Vers 9. Gott mit ganzer Kraft zu lieben bedeutet, dass ich auf der einen Seite die Kraft nutze, die er mir gegeben hat, um etwas zu machen oder zu schaffen, aber gleichzeitig, wenn meine Kraft nicht mehr ausreicht, weil ich an meine Grenzen komme, also in meiner Schwachheit, mich auf seine Stärke verlasse. Gott mit ganzer Kraft zu lieben bedeutet, dass ich in Momenten meiner Schwachheit stark genug bin, zu sagen, ich schaffe es hier nicht mehr weiter, Gott, ich brauche dich und deine Kraft. In einer Welt, in der Stärke oft mit Geld, Macht und Einfluss ausgedrückt wird, zeigt mir die Bibel, dass ich wahre Stärke in meiner Schwäche finden kann. Denn genau dann wirkt Gottes Stärke in mir, wenn ich stark genug bin, seine Hilfe anzunehmen. Deine ganze Kraft, die vollständige Kraft besteht aus dem, was du selbst schaffen kannst und aus dem, was Gott machen kann, wenn du ihn lässt. Gott mit deiner ganzen Kraft zu lieben bedeutet es für mich, das zu tun, was ich kann und zusätzlich mich auf Gott zu verlassen, was er tun kann. Liebe Gott mit deiner ganzen Kraft. Amen.
Amen.
Herz, Seele, Verstand und Kraft. 4 Wege, Gott unsere Liebe zu ihm zu zeigen. Aber nicht nur das, es sind nicht nur 4 Wege, es ist der Weg, der auf Gott hinweist. Wir haben auf dieser Welt die Wahl, was wir in unsere Herzen aufnehmen. Wir haben jeden Tag die Wahl, uns für das Gute oder uns für das Böse zu entscheiden. Und diese Wahl haben wir, weil Gott uns einen freien Willen gegeben hat. Der erste Wegweiser, den ich hier sehe, ist, dass Jesus uns sagt, wähle jeden Tag, das Gute in dein Herz aufzunehmen. Beschäftige dich mit dem Wort und lasse es in dein Herz und befülle es damit. Und dann ist da unsere Seele auf diesem Weg. Lobe den Herrn, meine Seele. Diesen Wegweiser kannst du nur dann befolgen, wenn du vorher richtig abgebogen bist und nur das Gute in dein Herz gelassen hast. Irgendwann kommst du an einen Punkt an diesem Weg, wo dein Verstand gefragt ist. Das ist der Punkt, an dem du wieder falsch abbiegen könntest. Weil hier ist die Frage, verlässt du dich auf Gott, auch wenn du gerade nichts verstehst? Oder wählst du den Weg, den dir die Welt aufzeigt? Wählst du vorübergehende Lösungen? Gehst du Kompromisse ein? Lösungen, die keinen Bestand haben? Sündigst du, um an dein Ziel zu kommen? Versuchst du, solche Abkürzungen zu nehmen? Lass dich hier an der Stelle vom Heiligen Geist beraten. Er ist derjenige, der dir behilflich sein kann an solchen Punkten. Nachdem du diesen Punkt passiert hast, kommst du an den Wegweiser Kraft. Welche Richtung willst du hier? Versuchst du hier mit deiner limitierten Kraft weiterzumachen und gibst auf, weil du zu stolz bist, Gott zu fragen? Oder verlässt du dich in deiner Schwachheit auf Gottes unbegrenzte Kraft? Jesus sagt über sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Johannes 14, Vers 6. Jesus ist der Weg und diese Prinzipien, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, liebe Gott mit deiner ganzen Seele, liebe Gott mit deinem ganzen Verstand und liebe Gott mit deiner ganzen Kraft, sind unsere Wegweiser. Dieses Gebot, das über allen steht, zeigt mir, wie sehr unser Gott uns liebt. Jesus ist nicht nur der Weg, sondern auch der, der uns immer wieder hilft auf unserem Weg. Und diese Erfahrungen, die wir mit unserem Gott machen, werden uns behilflich sein, auch das zweite Gebot, das Jesus uns nennt, zu befolgen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir selber den Weg verstehen, fällt es uns leichter, andere Menschen zu verstehen, die im Prinzip denselben Weg gehen. Ob jemand an Gott glaubt oder nicht, das spielt keine Rolle. Im Prinzip ist das der Weg, den wir hier auf dieser Erde durchlaufen. Der Unterschied ist bloß, dass manche Menschen an manchen der genannten Punkte falsch abbiegen. Sie befüllen ihr Herz mit den falschen Inhalten. In erster Linie mit einem falschen Gott oder mit falschen Göttern. Das hat dann zur Folge, dass ihre Seele, also ihre Persönlichkeit, sich entsprechend ausdrückt. Sie können mit ihrer Seele nicht den wahren Gott anbeten. Sie beten Falsches an. Und es entwickelt sich in ihrem Inneren Gewalt, Angst, Zweifel, Sorgen, Mutlosigkeit, Antriebslosigkeit, Hoffnungslosigkeit. All das Schlechte. Und das Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ruft uns auf, die wir Jesus kennen und seine Gebote befolgen, auf, auch auf unsere Nächsten zu achten und sie zu lieben und ihnen den richtigen Weg zu weisen. Sie an den Punkt zurückzuführen, an dem es darum ging, das Herz mit dem Richtigen zu befüllen. An den Punkt, an dem es darum ging, das Herz mit Jesus zu befüllen und sich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Das sind die zwei Gebote, die alle anderen Gebote in sich zusammenfassen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Erkenntnis verändert einfach alles. Diese Erkenntnis bringt mich dazu, alles zu prüfen, was ich tue. Ich möchte diesen Lauf erfolgreich beenden und am Ende sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. 2. Timotheus 4, Vers 7. Um mehr geht es nicht. Das rückt alles in ein anderes Licht. Die Wichtigkeit einer heiligen Lebensführung. Die Wichtigkeit, den Mut und die Demut zu haben, zurückzugehen an den Punkt, an dem man falsch abgebogen ist. Auch wenn es vielleicht bedeutet, an den Anfang zurückzugehen. Und sich mit dem zu befassen, was man sein Herz vielleicht befüllt hat, das zu dem Chaos im eigenen Leben geführt hat. Die Wichtigkeit, an diesem Punkt, an dem man zurückgeht, auch Buße zu tun und vor Gott zu bekennen, dass man etwas Falsches gemacht hat. Und das ist die Gnade, die wir durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz bekommen haben. Wir gehen diesen Weg, aber wir dürfen an die Stelle zurück, wo wir einen Fehler gemacht haben und umkehren. Und da spielt es keine Rolle, wo du dich gerade im Leben befindest. Dieser Weg beginnt jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag versucht der Feind, uns einzureden, dass wir nicht gut genug sind. Und dass wir dieses oder jenes nicht schaffen. Aber dank Jesus und seinem Opfer und seiner Auferstehung können wir jeden Tag neu starten. Ich möchte euch aber auch ermahnen, diese Erkenntnis nicht auszunutzen. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. 1. Thessaloniker 5, Vers 2. Wir leben in der Gnadenzeit, aber wir wissen nicht, wie lange. Keiner weiß das außer der Vater. Und diese Erkenntnis muss unsere Sichtweise einfach verändern. Weil nur so können wir Gott wieder ein Stück näher kommen und auch nahe bleiben. Nahe in seiner Liebe, in der wahren Liebe. Denn nur diese wahre Liebe lässt uns auf unserem Lebensweg die Wahrheit erkennen und uns an den bestimmten Stellen richtig abbiegen. Ich möchte diese Predigt mit einer Geschichte beenden. Wir finden diese Geschichte im Alten Testament. Zwei Frauen kommen zu König Salomo. Eine Frau spricht zu ihm, ach, mein Herr, ich und diese Frau wohnten in demselben Haus und ich gebar bei ihr im Haus. Und es geschah 3 Tage, nachdem ich geboren hatte, gebar sie auch. Und wir waren beieinander und kein Fremder war mit uns im Haus, nur wir beide waren im Haus. Der Sohn dieser Frau starb in der Nacht, denn sie hatte ihn im Schlaf erdrückt. Und sie standen mitten in der Nacht auf und nahmen meinen Sohn von der Seite und legte ihren toten Sohn in meine Arme. Als ich am Morgen aufstand, um meinen Sohn zu stillen, da war er tot. Als ich ihn näher betrachtete, merkte ich, dass das nicht mein Sohn war, der tot ist. Die andere Frau sprach, nein, mein Sohn lebt und dein Sohn ist tot. Die andere Frau erwiderte, nein, dein Sohn ist tot, mein Sohn lebt. Der König hörte sich das eine Weile an. Es stand Aussage gegen Aussage. Er hörte, wie die eine Frau sagte, ihr Sohn lebt und der Sohn der anderen Frau ist tot. Die andere sagt, nein, mein Sohn ist tot, mein Sohn lebt, dein Sohn ist tot. Da sprach der König, bringt mir ein Schwert. Und man brachte das Schwert vor den König. Da sprach der König, zerschneidet das lebendige Kind in 2 Teile und gebt dieser die eine Hälfte und jener die andere Hälfte. Da sprach die Frau, welcher der lebendige Sohn gehörte, zum König, denn ihr Erbarmen über ihren Sohn regte sich in ihr, und sagte: Bitte, mein Herr, gib ihr das lebendige Kind und töte es nur nicht. Und die andere Frau aber sprach: Es soll weder ihr noch mir gehören, teilt es. Da sprach der König: Gib dieser das lebendige Kind und tötet es ja nicht. Sie ist die Mutter. Und so bekam die Frau, die das Kind um jeden Preis leben lassen wollte, ihr Kind zurück. Und die Wahrheit, wessen Kind tatsächlich tot war, kam ans Licht. Als der König die Lösung mit dem Schwert und die Idee mit dem Teilen des Babys in den Raum stellte, muss es dort sofort einen Aufschrei gegeben haben. Auf der einen Seite die Mutter, die das Kind dann um jeden Preis leben lassen will, auch wenn es bei der falschen Mutter aufwächst. Und auf der anderen Seite der Aufschrei der falschen Mutter mit ihrem Einverständnis, das Baby zu teilen. Der Aufschrei des Bösen und der Aufschrei der Liebe. Und die wahre Liebe hat die Wahrheit offenbart. Die wahre Liebe hat Leben gerettet, während das Böse das Leben nehmen wollte. Als ich während der Predigtvorbereitung in der Bibellesung diese Geschichte las, wurde mir noch ein Moment bewusst, in der es einen Aufschrei des Bösen und einen Aufschrei der Liebe gab. Der Aufschrei des Bösen sagte: Kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Der Aufschrei des Bösen sagte: Wir wollen Barabbas, kreuzige Jesus. Wir wollen Barabbas, kreuzige Jesus. Der Aufschrei der Liebe bestand jedoch darin, nichts zu sagen. Der Aufschrei der Liebe bestand darin, alles über sich ergehen zu lassen. Der Aufschrei der Liebe bestand darin, diese Prinzipien, die wir gelernt haben, zu befolgen. Die Liebe sagte nichts, weil sein Herz war voll mit den Gedanken seines Vaters. Die Gedanken seines Vaters für diese Menschheit. Weil sein Herz voll war von seiner Liebe, die der Vater für uns Menschen hatte, hat seine Seele im Garten Gethsemane die Worte ausgesprochen: Nicht mein Wille, nicht mein Ego, sondern dein Wille soll geschehen. Er liebte seinen Vater mit seinem ganzen Verstand, weil er darauf vertraute, dass er nach 3 Tagen auferstehen würde. Er hatte Vertrauen in den Plan des Vaters. In diesem Moment seiner Schwachheit holte er sich in diesem dunklen Garten Gethsemane die Kraft für das, was er auf dem Weg nach Golgatha und auf Golgatha selbst erleiden muss. Er hat sich nicht seiner eigenen Kraft hingegeben. In seiner dunkelsten Stunde ist Jesus selbst diesen Weg gegangen, den wir kennengelernt haben. Auf den Weg, den er auf dieser Erde gegangen ist, konnte ihn nicht zu Fall bringen, weil er diese 4 Prinzipien vorgelebt hat. Liebe deinen Gott von ganzem Herzen, liebe deinen Gott mit ganzer Seele, liebe deinen Gott mit deiner ganzen Kraft. Mehr Prinzipien brauchst du nicht zu beachten, weil alles andere in diesen Prinzipien inklusive ist. Weil Jesus diese Prinzipien beachtet hat, hat er uns als Mensch das vorgelebt, was wir jetzt tun sollen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er hat jeden Einzelnen von uns geliebt und ist für uns am Kreuz gestorben und wieder auferstanden. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir diesen Weg erfolgreich gehen. Nimm dir kurz Zeit, auf deinen Lebensweg zurückzuschauen. Bist du jetzt dort, wo Gott dich haben möchte? Oder bist du an einer Stelle falsch abgebogen? Vielleicht bist du diesen Weg auch noch nicht so bewusst gegangen, weil du Jesus nicht kanntest oder bisher eher seine Wege ignoriert hast oder dich mehr mit dir beschäftigt hast. Aber falls jetzt in deinem Inneren dieser Wunsch besteht, wieder zurückzukommen auf den Weg, den Jesus dir zeigt, dann ignoriere dieses Gefühl nicht. Ignoriere den Heiligen Geist nicht. Nimm dir Zeit und bete zu Gott. Rede mit ihm, als würdest du mit einem Freund reden. Lass uns jetzt kurz 1 Minute Zeit nehmen und in die Stille gehen und danach werde ich für euch beten. Vater, ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir, dass du uns den Weg zeigst, Herr, und nicht nur das, dass du uns auch diesen Weg lang begleitest, Vater. Und ich bitte dich heute, du siehst, was deine Kinder hier vor dich bringen, Vater. Und du siehst, dass da die Momente, wo sie vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen haben, das jetzt vor dich bringen, Vater. Ich bitte dich, dass du sie begleitest, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Gnade, Herr, in der wir jetzt leben dürfen, Vater. Ich bitte dich, die Momente zu entschuldigen, wo mir zu vergeben und der Gemeinde zu vergeben, wo wir vielleicht gesagt haben, ich fülle jetzt mein Herz nicht mit dem Wort Gottes, sondern mit etwas anderem, weil uns das vielleicht gerade richtig vorkommt. Oder wo wir die Zeit, die wir für dich geben sollen, um dich loben und zu preisen, nicht dir gegeben haben, sondern etwas anderem. Wo wir dich mit ganzer Seele gepriesen haben, Herr, und gelobt haben, Herr. Und ich bitte dich auch, die Momente zu entschuldigen, wo wir uns auch mehr auf unseren Verstand verlassen haben und nicht das Verborgene gesehen haben, das dein Wort uns aufzeigt, Vater, wo wir den Heiligen Geist ignoriert haben und uns mehr auf das verlassen haben, was wir sehen können, was wir fühlen können. Ich bitte dich auch, die Momente zu entschuldigen, wo wir dich einfach ignoriert haben, Herr. Wo wir uns auf unsere Kraft verlassen haben und da, wo unsere Kraft am Ende war, zu stolz waren, um dich zu fragen, Herr. Und das Chaos dadurch nur größer wurde, Herr. Vater, wir legen jetzt alles in deine Hände und ich danke dir, dass du uns vergibst und heute einen Neustart gibst, Vater. Segne jeden Einzelnen, der heute hier ist, Herr, und segne jeden Einzelnen, der diese Predigt online hört und jetzt zu dir betet, Vater. In Jesu Namen bete ich an. Amen. Amen.